Wir haben sowohl Kosten als auch Mühen gescheut, das kennt ihr, ja, und haben den Pastor aus Denkendorf eingeflogen, den ehemaligen. Von daher hält sich das Gejammer in Grenzen, oder? Und die Spesen sind auch nicht allzu hoch. Frage, seid ihr ausgeschlafen? Das hört sich gut an. Ihr müsst nämlich auch unbedingt ausgeschlafen sein, denn heute ist ein guter Tag, stimmt das? Ich möchte, dass ihr mir helft bei dem Titel der heutigen Predigt. Und zwar, indem du dich zu deinem Nachbarn hinwendest und mal ganz deutlich sagst, ich bin kein Opfer. Macht ihr das mal? Oh doch, ich weiß, wenn man durch so harte Zeiten durchgeht, dann kommt man leicht mal unter die Räder. Kennt das jemand? Und wir Menschen haben oft das große Talent, die Dinge der Vergangenheit immer wieder neu aufzuwärmen, um erneut an ihnen zu leiden. Es ist so, als ob man süchtig ist nach einem guten Schuss Selbstmitleid, oder? Das Problem ist ja, wenn ich mich an die schlimmen Dinge erinnere oder das schlimme Ding, das gestern passiert ist, dann löst das in meinem Körper eine gewisse Stresschemie aus. Es blockiert mich im Kopf. Ich denke an den schlimmen Missbrauch, an den Vertrauensbruch, an die üblen Dinge, die alle passiert sind und daran vielleicht auch übersehen worden zu sein, aber vielleicht auch an die Fehler, die ich selber gemacht habe. Und jetzt stell dir mal vor, der gute alte Apostel Paulus wäre jeden Morgen aufgestanden mit so einem Brummschädel, weil er an all die Dinge gedacht hat, die er den Christen damals angetan hatte in der Vergangenheit. Der wäre nie zu dem geworden, was Gott aus ihm machen wollte. Und weißt du was? Er würde doch tatsächlich zum Völkerapostel, weil er sich gesagt hat, ich, ein Opfer meiner Vergangenheit, nein, danke. Er hat sich gesagt, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich jage nach dem vorgegebenen Ziel. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Ich glaube, dass Menschen manchmal an ihrer Vergangenheit hängen bleiben und davon müssen wir unbedingt loskommen. Lots Frau, ihr Blick war in die Vergangenheit gerichtet. Und dadurch ist sie zu einer Salzsäule erstarrt für die Kenner des alten Bundes, die wissen, worum es ging. Das Volk Israel hat 40 Jahre in der Wüste eine Runde nach der anderen gedreht. Die hätten sich viele Jahre sparen können. Aber im Kopf sind sie immer wieder an ihrer Vergangenheit hängen geblieben. An den Fleischtöpfen Ägyptens, an dem tollen Essen dort, an dem Knoblauch, dem tollen Gemüse und so weiter. Ja, weißt du, der Feind unseres Lebens, der liebt es, wenn wir den Blick in die Vergangenheit richten. Aber wenn er dich das nächste Mal an dieses schlimme Ding erinnert, wie wär's, wenn du ihn dann an den schlimmen Morgen erinnerst, der auf ihn zukommt? Übrigens, gestern ist vorbei. Da kann man meistens nichts mehr dran ändern. Habt ihr das schon gemerkt? Ich sage nicht, dass wir jeden Schmerz verdrängen sollen. Manchmal ist es auch dran, Schmerzenstränen zu weinen. Tatsächlich. Dinge rauszulassen. Manchmal ist es dran, vielleicht auch einen therapeutischen Prozess zu gehen und da die Dinge zu bearbeiten. Aber wichtig ist, dass wir die Vergangenheit letzten Endes hinter uns lassen und dann weitergehen. Wir entwickeln oft so, wie soll ich sagen, Opfersignale oder auch eine Opfersprache. Wenn du mal jemanden fragst, sag mal, wie geht es dir? Naja, es geht so. Könnte besser gehen. Ach, warum muss es am Wochenende immer regnen oder jetzt wieder Sonnenschein sein? Jetzt kommen wieder die ganzen Pollen und wir kämpfen damit und so. Oder es treffen sich ein paar Leute und der eine fängt an, über seine Krankheiten, seine Wehwehchen zu sprechen. Ja? Der zweite fängt an, über seine Diagnose zu reden. Und der dritte hat auch noch einiges an Zipperlein beizutragen. Und plötzlich haben wir einen kompletten Ärztekongress beisammen. Oder jemand sagt, hey, wenn ich doch nur einen Partner hätte, wenn ich doch nur besser gefördert worden wäre, wenn mein Hund nicht so laut bellen würde oder was weiß ich, wenn meine Kinder nicht so aufmüpfig wären, wenn. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass egal in welcher Situation, dass wir trotzdem in einer seelischen Grundstabilität drin sind. Wer ist dafür verantwortlich? Wir selber. Wir sind dafür verantwortlich. Genau so ist es. In der Bibel heißt es in Sprüche 6, Vers 2b, wir sind gefangen durch die Rede unseres Mundes. Hast du schon mal gemerkt, dass du dich damit selber in Schwierigkeiten bringst, wenn du negativ redest? Ja, und wenn du sagst, ach, ich bin ein Opfer dieser ungerechten Welt. Wir Christen haben ja so viele Herausforderungen. Dann lass mich dir eins sagen. Wie wäre es, wenn wir mal gleich lernen, den Spieß umzudrehen und zu sagen, ja, okay, ich lebe in dieser Welt und ich spüre den Puls der Endzeit, jawohl. Aber ich weiß, wir werden noch einen großen geistlichen Durchbruch, Aufbruch, da werden wir reinkommen, wir werden eine gewaltige Erweckung erleben. Viele Menschen werden noch zum Glauben an Jesus Christus finden und durchbrechen. Ich bin's leid, Opfer dieser Welt zu sein. Ich drehe jetzt einfach den Spieß mal rum. Und wenn du am Ende bist, dann dreh einfach den ganzen Ding rum und dann bist du wieder vorne. Dann ist halt hinten vorne, meine Güte. Mir geht's darum, dass wir heute lernen, wie wir diese Unglücksformel, um immer ein Opfer zu sein, wie wir das umdrehen. Und wie man den Steinen, die man uns in den Weg legt, was Konstruktives, was Positives und was Vernünftiges abgewinnen können und wie man daraus was baut. Nur mal kurz ein paar Beispiele. Martin Luther, der war im Exil auf der Wartburg, konnte nichts Gescheites mehr machen. Er hatte mächtig Druck, aber er hat sich gesagt, okay, an meiner Situation, im Moment kann ich nichts ändern, aber ich kann beeinflussen, wie ich jetzt weitergehe. Ich werde jetzt einfach mal die Bibel übersetzen, damit nicht nur eine kleine klerikale Minderheit Bescheid weiß und die anderen für dumm verkaufen kann, sondern ich werde die Bibel auf Deutsch übersetzen, sodass es jeder lesen kann. Ludwig van Beethoven, der war schon halbtaub, als er seine besten Sinfonien komponiert hat. John Bunyan, der schrieb das Buch Die Pilgerreise. Wo? Als er in Bradford im Gefängnis saß. Und so können wir weitermachen, Beispiele über Beispiele finden. Wisst ihr, das sind alles Leute, die eins verstanden haben. Ja, wir können nicht verhindern, dass uns bestimmte Dinge passiert sind. Aber wir können beeinflussen, mit welcher Grundhaltung, welcher Geisteshaltung wir weitergehen. Und jetzt möchte ich mit euch einen Text aus dem 2. Korintherbrief lesen. 2. Korinther 1, die Verse 3 und 4. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Halten wir erstmal fest. Gott ist ein Gott, der tröstet, okay? Und auf seinen Thron zu verzichten, das bedeutet doch, ich verzichte auf etwas, was ich für mein Leben unbedingt brauche und für meinen Weg. Und jetzt kommt's. Damit wir diejenigen trösten können, die in allerlei Schwierigkeiten und Nöten stecken, und zwar mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind. Da ist zum Beispiel eine herausfordernde Sache, und hier vorne ist sowas wie eine Wüste. Wenn ich in diese Wüste reingerate und mich trösten lasse, dann kriege ich Ressourcen von Gott. Wenn ich mich von Gott trösten lasse, muss ich gar nicht groß was tun. Wenn ich mich nicht trösten lasse, dann muss ich alle Ressourcen für diese herausfordernde Situation in mir selber finden. Hast du schon gemerkt, wie viele Ressourcen du in dir hast? Da ist ziemlich schnell Ende der Fahnenstange. Und was passiert? Der Mensch wird dann hart, er wird bitter, er wird zynisch und vor allen Dingen bleibt er in der Wüste drin hängen. Du kommst einfach da nicht weiter. Der Autor dieses Textes, der Apostel Paulus, sagt im Prinzip, schau, du gehst jetzt vielleicht gerade durch eine harte Phase, aber du lässt dich trösten, du lässt dich aufbauen, du lässt dich auch heilen von Gott, damit du jemand anderen trösten und aufbauen kannst. Das heißt, es entsteht letzten Endes ein Dienst. Der Hammer ist jetzt, und das ist ein bisschen heftig, je größer der Schmerz, und jetzt hört mir gut zu, desto größer und gewaltiger letzten Endes auch der Dienst, der da draus kommt. Ich weiß, das ist ziemlich starker Tobak. Nochmal ein ganz kurzes Beispiel für die Macht von Gedanken. Der ADAC hat in einer Langzeitstudie herausgefunden, dass abergläubische Autofahrer am Freitag, dem 13., rund 30% mehr Unfälle verwickelt sind als diejenigen, die diesen Irrglauben nicht haben. Wie sagt man so schön? Ich bin nicht abergläubisch. Soll Unglück bringen, habe ich gehört. Ja, okay, manchmal erlebt man halt auch Ablehnung. Man geht wirklich durch Schwierigkeiten. Und dann entwickelt man sehr leicht Opfersignale. Man entwickelt diese, ach, keiner mag mich, Philosophie. Und dann sendet man auch so ein Signal aus, bitte komm mir ja nicht zu nahe. In dem Fall geht man dann auch als rücksichtsloser Mensch vorbei und sagt sich, okay, sende ruhig weiter deine Signale aus, ich komme dir schon nicht zu nah. Nur dann kann ja die Person wieder sagen, siehst du, schon wieder bin ich übersehen worden, ich bin und bleib halt einsam, ich bin ein Opfer und sogar der Herbert ist an mir vorbeigegangen, ohne mich zu begrüßen, bam. Ja? Ja, was ist jetzt der biblische, der göttlich-therapeutische Weg? Ich glaube, das steht in Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt nämlich Jesus, ich stehe vor der Tür. Ja, vor welcher Tür denn? Vor deiner Herzenstür. Und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Also Gemeinschaft haben. Das bedeutet, Jesus wird dich in deiner Einsamkeit brutal einschränken. Ha? Du bist jetzt nicht mehr alleine. Der Autor vieler Psalmen, der David, der hat es erkannt. Denn er sagt, weißt du, egal wo ich bin, Gott ist immer da. Ich kann gar nicht allein sein, ich kann gar nicht wirklich einsam sein. Nehme ich Flügel der Morgenröte und fliehe ans äußerste Meer, dann bist du, Gott, auch schon wieder da. Wenn ich mich im Totenreich verstecken wollte, bist du da. Hase und Igel, kennt ihr das Beispiel? Der Igel ist immer schon da, also Gott ist immer schon da, egal wie du rennst. Mein Problem ist, dass ich mich dann in meinen Gedanken zurückziehe ins Universum der Einsamkeit. Oh, ich armer. Und bloß weil ich eine gewisse Zeit durch schwierige Umstände gegangen bin, heißt das nicht, dass ich auch für immer da durchgehen muss. Die befreiende Wahrheit ist, ich bin nicht allein. Ich sagte, du bist nicht allein, denn erstens ist da der Vater und das ist ein guter Vater. Zweitens ist da der Sohn Jesus Christus, der dich so sehr liebt, dass er dich am Kreuz von aller Schuld freigekauft hat. Und drittens ist da der Heilige Geist, der Tröster, der uns tröstet, damit wir am Ende andere trösten können. Und dann ist noch die gewaltige Wolke der Zeugen da. Ja, und vielleicht auch bist du in so einen Haufen geraten wie hier heute. Du kannst hier gar nicht einsam sein. Wie soll denn das gehen? Also du kannst nicht allein sein. Aber vielleicht hast du entschieden, in deiner Opferrolle stecken zu bleiben. Und da sind wir jetzt am entscheidenden Punkt angekommen. Gott, ich übernehme Initiative. Ich warte nicht darauf, dass andere auf mich zukommen. Ich gehe auf andere zu. Ich schreibe eine Mail, ich führe ein Telefonat, ich schicke irgendwie eine Textnachricht. Ich übernehme selber die Initiative. Ich will mit euch mal durch ein paar Phasen des Lebens gehen, durch die wir alle irgendwie mehr oder weniger durchgehen. Und dabei möchte ich ein gewisses Breitbandantibiotikum ausgeben. Seid ihr einverstanden? Ich weiß, Antibiotika sind ein bisschen umstritten. Aber ich glaube, es gibt keine Resistenz gegen das. Die erste Gruppe, die ich ansprechen möchte, sind die Singles. Ich habe vor vielen Jahren eine Lady kennengelernt, die ganz stark davon getrieben war, dass sie einen Mann haben wollte. Und dieser Gedanke hat sie so stark beherrscht, das hat sie dann so extrem ausgestrahlt, dass die Männer alle einen weiten Bogen um sie rum gemacht haben. Die wollten nicht. Dann ist sie auf sämtliche Portale gegangen. Ich brauche einen Mann, ich brauche einen Mann. Und es hat nicht geklappt. Eines Tages ist sie dann zu mir gekommen und hat gesagt, die Single-Männer, die wir hier in der Gemeinde haben, sind lauter Weicheier. Das sind gar keine echten Männer. Die echten Männer sind alle schon vergeben. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Stimmt überhaupt nicht. Denn die Wahrheit ist, dass alles seine Zeit hat. Deine Single-Phase hat eine gewisse Zeit und andere Phasen haben auch eine gewisse Zeit. Was sie eigentlich wollte, ist, dass jetzt der Prinz auf einem weißen Pferd hereingeritten kommt, gut aussehend, voller Humor, der jetzt von seinem Pferd absteigt, ihr die Wünsche von den Augen abliest und ihre sämtlichen Rechnungen bezahlt. Und ich sag dir, das gibt's nicht. Es gibt nur normale Männer und die haben alle eine Macke, okay? Und vielleicht sitzt du gerade neben so einem. Und übrigens die Frauen, mal ganz ehrlich, die haben auch Special Effects. Also eine Macke. Ich sag's mal so, finde jemanden, der Gott liebt, der dich liebt, okay? Und stell nicht zu viele und nicht zu hohe Ansprüche. Heirate den unperfekten Mann beziehungsweise die unperfekte Frau und versuch ja nicht für den Rest deines Lebens diese Person zu verändern. Wird nicht funktionieren. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen dünn, ich gebe es zu, aber weißt du, was das Problem ist, dass Singles oft so empfinden, ich bin halt irgendwie ein Opfer von meinem Single-Status. Und das kommt daher, weil Leute sagen, weißt du was, du bist doch sonst so ein attraktiver Typ, warum hast du noch niemanden? Manchmal sagt es auch die Gemeinde, manchmal sagen es Freunde oder vielleicht auch die Familie, du bist erst komplett, wenn du einen Partner hast. Aber das stimmt überhaupt nicht, das ist eine glatte Lüge. Du bist erstmal schon in dir komplett, okay? Und wenn du komplett bist, wenn du ganzheitlich bei dir bist, dann bist du gesund. Und wenn du dann wenn du so ein kompletter Single bist und du triffst auf einen anderen kompletten Single, dann läuft es auf jeden Fall viel, viel besser. Ich sage nicht problemlos, Wer ist länger als 3 Jahre verheiratet? Ihr hattet noch nie Probleme, oder? Danke für das Votum, das ist sehr ermutigend. Vielleicht noch was für die Ehepaare. Die können sich manchmal auch als ein Opfer sehen und dann sagen sie, Mann, ich wäre ein Single. Du kannst essen, was du willst, wann du willst. Du kannst hinfahren, wohin du willst. Oh meine Güte, du hast so viele Freiheiten. Hey, du kannst auf dem Schreibtisch Samba tanzen. Ja? Du kannst Schlagzeug spielen, du kannst, was weiß ich, von den Problemen der anderen Urlaub machen. Okay? Ich sag dir, wenn du Familie hast und wenn du dann schon etwas älter bist, so wie ich, dann hast du einen ganzen Clan. Dann hast du viel mehr zum Beten, denn irgendwo gibt es immer ein Problem. Okay? Wenn du allein bist, kein Problem. Also nur mit dir selber. Aber wenn du umgeben bist von Family, dann hast du immer eine Herausforderung, um die du dich kümmern musst, zumindest im Gebet. Okay? Der Punkt ist doch, dass die einen sagen, ich wollte, ich wäre kein Single. Und die anderen sagen, ich wollte, ich wäre ein Single. Wer hat denn jetzt recht? Ich glaube, keiner von beiden. Es geht darum, zu erkennen, wer ich bin. In welcher Phase meines Lebens bin ich denn gerade? Weißt du, das Single-Dasein an sich ist nicht das Problem. Single-Sein ist was Gutes. Der Ehestand ist auch kein Problem. Ehe ist auch was Gutes. Die Sache ist einfach dann problematisch, wenn wir uns als Opfer sehen. Und dazu neigen wir alle mehr oder weniger, geben wir es doch zu, seien wir mal ehrlich. Man muss ein paar Sekunden. Ehrlich, okay? Deswegen rede ich ja auch zu mir selber. Es gibt immer Herausforderungen, wo ich sage, wieso ich? Warum ausgerechnet ich? Kennt das außer mir noch jemand? Du siehst das Unkraut in deinem Garten und du siehst die Rosen im Nachbarsgarten, die riechen auch noch so gut. Aber du übersiehst gern den Spaten, der daneben steckt, oder? Und der Spaten redet von Arbeit. Das ist Aufwand. Passiert nicht von alleine. Man sieht das andere Paar und sagt, schau mal, wie toll und wie liebevoll die miteinander umgehen. Und schon fängt man an, sich als Opfer zu definieren, ohne zu kapieren, dass die anderen eben auch durch schwierige Dinge durchgehen, oder? Hallo, wir sitzen doch alle im selben Boot, mehr oder weniger. Wir müssen alle die gleichen Lektionen lernen. Und so ein Lernprozess mit Ergebnis fallen nicht plötzlich vom Himmel runter. Bang, und schon ist alles fix fertig. Nein. Der Prozess der Reife des Lebens ist es zu lernen, nach vorne zu schauen. Sich immer wieder zu sagen, ich vergesse, was hinter mir ist. Ich jage nach dem vorgegebenen Ziel. Ich gehe einfach weiter. Aber allein das zu wissen reicht ja nicht. Man sagt, Wissen ist Macht. Ich behaupte, nein, angewandtes Wissen ist Macht. Nur dann. Jetzt gehe ich eine Spur weiter und möchte über eine weitere wichtige Phase reden. Wir werden ja meistens älter. Und hier gibt es Menschen, die sind 60, 70 und mehr. Ich möchte mal fragen, wer ist schon 60 und älter? Also ein paar sind es schon, okay. Herzlich willkommen im Club. Wenn man so ein bisschen älter wird, kommen so Gedanken auf, oh, meine Zeit läuft ab. Oder ich werde vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht. Und wenn man sich da so reinsteigert und reinmeditiert, dann siehst du dich plötzlich wie so ein altes Auto am Straßenrand in Portugal, das nur noch zum Ausschlachten abgestellt wurde. Und du wartest nur noch drauf, bis die Einzelteile alle abfallen und das kann es ja nicht sein. Der richtige Weg, um damit umzugehen, ist zu realisieren, jawohl, Ich bin ein bisschen älter geworden. Jawohl, ich habe jetzt ein Opa-Tempo. Ja. Und jawohl, wenn ich mit meinen Enkeln auf dem Sofa sitze, dann komme ich halt nicht mehr ganz so leicht und schnell wie früher hoch. Es geht einen Moment. Der Körper sagt, und jetzt hoch. Moment. Ja, und ich kann nicht mehr so gut einsteigen in sehr sportliche Autos. Weißt du, wo du das Gras von der Seite angucken musst? Aber das bedeutet nicht, dass ich nichts mehr zu geben habe. Denn ich habe Erfahrung generiert in meinem Leben. Und da gibt es Dinge, die kann ich weitergeben an die nächste Generation. Verstehst du? Ja, ich habe da eine Bibelstelle für die Älteren. Aber ihr werdet merken, die ist nicht nur für die Älteren, das gilt auch für die Jüngeren. Jesaja 40, Vers 31. Alle, die auf den Herrn warten, eigentlich heißt er harren, so richtig intensiv warten, gewinnen was? Werden müde. Nein, die gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Wer auf Gott wartet, also wer seine Hoffnung auf Gott setzt, kann sagen, okay, ich bin jetzt im Herbst meines Lebens, ich warte auf dich, ich vertraue auf dich, zeig mir meine Bestimmung. Was kann ich machen? Welches Projekt möchtest du durch mich verwirklicht sehen? Und dann steht er da als nächstes, sie gewinnen neue Kraft. Okay, du wartest auf Gott und auf einmal kriegst du auch Power. Kraft wofür? Ja, für das Projekt, das er dir gezeigt hat. Das müssen keine Riesendinge sein, kann was Kleineres sein. Schau, Mose war 80 Jahre alt und kriegt die Power, ein störrisches 2 Millionen Volk durch die Wüste zu führen. Mann, Mann, Mann. Abraham und Sarah, die waren beide schon deutlich über die 90, aber Gott gibt ihnen die Kraft, die Verheißung umzusetzen, nämlich ein Kind zu zeugen. Das muss man hinkriegen mit 90. Und dann haben wir gelesen, sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Weißt du, wie ein Adler aufsteigt? Es sind diejenigen, die beten und Gott suchen. Okay? Dann steigst du auf und du schwebst. Du surfst auf dem Wind des Geistes. Und ich sag dir, du kriegst einen ganz anderen Horizont. Wie hat es mal jemand gesagt? Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont. Ja? Und ich sage dir, du kriegst einen ganz anderen Horizont. Der Adler sieht was anderes als der Laubfrosch da unten. Ja, denn der Laubfrosch, der kann Hochsprung machen, wie er will. Er wird immer nur Gras sehen. Aber der Adlerchrist, der auf Gott ausgerichtet ist, der auf dem Wind des Geistes reitet, der bekommt einen ganz anderen Horizont, eine ganz andere Perspektive. Ich habe festgestellt, die ganze Welt ist eine Art Schönheitswahn. Habt ihr das auch schon gemerkt? Hey, ich muss jung sein, ich muss schön sein und tralala. Ich sag dir was, das Schönheitsgehen, das wurde schon immer gesucht. Ja? Der Jungbrunnen. Und dann gibt es da Schönheitschirurgen, da wirst du geliftet. Ja? Gentechniker. Mann, was gibt's nicht alles? Und da gibt es noch Leute, die sich einfrieren lassen, um dann in 1000 Jahren aufgetaut zu werden, um dann mit einer neuen, ganz neuen Technologie, da können sie dann ewig leben und ewig dabei jung bleiben. Ich glaube, dass die wahre Schönheit eines Menschen nicht unbedingt in der Verpackung drin steckt, sondern im Innern. Und den inneren Menschen, habe ich festgestellt, den kannst du nicht liften lassen. Ich sagte, es gibt ältere Damen und Herren mit vielen Falten im Gesicht. Aber die sehen innerlich total jung aus, weil sie von etwas angetrieben werden, etwas, das von Gott kommt. Das ist Schönheit. Und dann gibt es junge Leute, habe ich festgestellt, die sehen alt aus, verstehst du? Nein, äußerlich sehen sie jung aus, aber innen drin, da sind die steinalt, so alt will ich gar nicht werden. Warum konnte ein John Wesley, als er bereits 88 Jahre war, also ich habe da noch ein paar Tage hin, wie konnte er auf seinem Pferd durch das Land galoppieren? Und er hat dabei zweimal am Tag zu großen Menschenmengen gepredigt. Wo kommt denn das her? Der Prophet Elia, der war auch nicht mehr der Allerjüngste. Und der ist dann nicht im Rollstuhl zusammengebrochen, der manchmal die Wiege des Alters werden kann, ja, sondern er fuhr mit dem Feuerstuhl in den Himmel. Das heißt nicht ganz Feuerstuhl, das war kein Motorrad, aber ja, das war ein feuriger Wagen. Ja. Warum ist denn das so gewesen? Ich glaube, diese Leute haben alle ein Vitamin eingenommen. Und dieses Vitamin habe ich bereits mit Anfang 20 das erste Mal geschluckt. Und dann habe ich es immer wieder genommen in den Jahren, wo wir hier Gemeindeleben miteinander gemacht haben. Wisst ihr, was für ein Vitamin das ist? Es ist das Vitamin V. Vitamin V ist das Visionsvitamin, okay? Vision, die kriegst du von Gott durch den Heiligen Geist. Mose hat es genommen, Elia hat es eingenommen, Abraham hat es genommen, John Wesley hat es genommen, Mutter Teresa hat es genommen, die Ruth aus dem Alten Testament hat es genommen, Reinhard Bonnke, Billy Graham, wie auch immer, sie alle haben es genommen. So viele Leute haben das genommen. Und du kannst dir mal die ganzen Leute aufzählen, aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart rein. Und in Sprüche 29, 18 heißt es, ohne Offenbarung, also sinngemäß ohne Vision, verliert ein Volk jeden Halt. Wir alle brauchen eine Vision. Und im Alter wird die Vision mich antreiben. Sie wird mir Kraft geben. Und sie wird am Ende meinen Körper auch ein Stück weit zusammenhalten. Wie können wir als ältere Menschen richtig hochsteigen? Übrigens als Junge auch. Als jemand, der schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs ist, sage ich dir, deine Gebete werden gebraucht. Deine Gebete sind powervoller als bei jemandem, der vielleicht gerade damit anfängt. Wie wäre es, wenn wir Älteren nicht sagen, ach, die Jungen, diese nächste Generation, die macht ja alles anders, alles blöd. Zu unserer Zeit, da war noch alles gut. Nein, wir beten und drehen gemeinsam mit Gott Dinge im sichtbaren und unsichtbaren Raum für die nächste Generation und die übernächste Generation und die, die noch danach kommen. Du sagst vielleicht, ja, aber weißt du, ich habe nicht mehr so eine Stimme. Ich kann nicht mehr so gut rumlaufen. Nur noch mit dem AOK Porsche. Ja? Du musst ja auch gar nicht. Dann betest du im Liegen oder im Sitzen. Wir können noch einiges tun. Und ich glaube, dass Gott in unserem Leben noch eine weitere Lebensphase hinzufügen kann, wenn wir so weitergehen. Und übrigens, ich bin Realist. Ich bin inzwischen 71 Jahre alt. Salopp gesagt, eines nicht mehr allzu fernen Tages werde ich hier auschecken und ins Leben nach dem Leben einchecken. Mir ist ganz realistisch klar, jemand anderes wird dann dein Auto fahren, was du bis jetzt fährst. Jemand anderes wird irgendwann in dem Haus leben, in dem du jetzt lebst. Diese Dinge sind ja an und für sich nicht schlecht. Aber das, was zählt für die Reise, die ich dann antreten werde, ist, dass ich vorbereitet bin, dass mein Lebensstil anders geprägt ist. Es geht um Menschen. Es geht um Gott, nicht um materielle Dinge in erster Linie. Und ich folge Gott so gut ich kann. Ich probiere mein Bestes zu geben. Und am Ende wirst auch du hier auschecken und im Himmel einchecken, hoffentlich. Du kriegst das ewige Leben und die Dinge, die du hier getan hast, die werden dir in Ewigkeit folgen. Und es wird ein riesiger Segen sein. Und dann sagen manche Leute, hey, ich bin ein Opfer von anderen Leuten. Sie reden und schreiben negativ über mich. Ja, sie reden vielleicht negativ über dich. Aber muss ich mir eher negatives Reden anhören? Ha? Nein, ich schütze mich. Ich muss es mir nicht anhören. Ich muss es mir auch nicht jeden Tag auf den Social Media auch noch reinziehen. Ich brauche das nicht. Ich kann sie nicht davon abhalten, schlecht über mich zu reden. Aber ich kann mich davon abhalten, ihr negatives Reden zu hören und zu lesen. Weißt du, da bin ich lieber bei Gott. Da tanken wir auf. Und der Sprit bei ihm wird nicht teurer. Da ist keine Energiekrise. Also verbring Zeit mit Gott. Und dann wirst du auf einmal sagen können, hey, Gott liebt mich, wow. Und als nächstes wirst du sagen, sogar ich liebe mich selber. Und drittes sagst du, meine Feinde werden mich auch noch lieben. Amen. Lass uns noch mal eine ganz wichtige Bibelstelle miteinander lesen. Jesaja 54, Vers 17. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Und wenn Gott sein Wort drauf gibt, dann ist aber 100% Verlass. Aber ach, das reicht gar nicht. 1000%. Ich weiß, das sind manchmal Worte, die wie Geschosse, wie Pfeile auf dich einprasseln. Und da gibt es diesen guten Rat aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 16. Setz den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Bösen abzuwehren. Nimm den Schild des Glaubens und sag, backfire in the name of Jesus. Zurückfeiern. Ich nehme das nicht an. Ich stehe unter dem Schutz des Allerhöchsten. Ich werde meinem Herrn Jesus Christus treu sein bis ans Ende. Manche Leute sagen, ach, das gefällt mir alles gar nicht. Weißt du, ich stehe mehr auf den Rachepsalmen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja gut, wenn du unbedingt in einer Gesellschaft von Zahnlosen und Blinden leben willst, dann setz das um. Okay? Aber ich finde den Weg von Jesus viel besser. Und das tut dir im Endeffekt auch wirklich viel besser. Und dieser Weg heißt vergeben, vergessen, loslassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so manchmal das Gefühl, wir leben schon in sehr heißen Zeiten. Ich bin ja schon ein bisschen länger auf diesem Planeten hier und stelle fest, dass all die Dinge, allein in den letzten Monaten, was da passiert ist und was sich in den letzten Wochen so ereignet hat in dieser Welt, das ist so hochkomprimiert, so komplex, das ist so viel, das hat es in der ganzen Zeit früher nicht gegeben, also gefühlt. Wahrscheinlich war es da auch schon komplex, aber man hat es nicht so mitgekriegt. Aber eins müssen wir zugeben, diese Welt ist ein Pulverfass. Alles ist in der Zwischenzeit total unsicher geworden. Die Leute wollen sich in etwas flüchten, was irgendwie sicher ist. Und ich habe festgestellt, die Angstpandemie greift um sich. Und wie reagieren wir Menschen? Ich nenne mal so ein paar Wege, die es so gibt. Die einen betreiben die Vogel-Strauß-Politik. Kennt ihr das? Kopf in Sand. Die sagen, ich will nichts sehen, ich will nichts hören. Aber die haben letzten Endes ein ganz großes Problem, weil sie nicht geschützt oder vorbereitet sind. Sie sind weder mental noch versorgungstechnisch noch geistig vorbereitet auf die Dinge, die kommen. Mit diesem Kopf im Sand, da riskieren sie, dass der Löwe kommt und ihnen den Hintern wegbeißt. Ja? Die anderen ziehen sich bei den Medien alle erreichbaren Daten, Fakten, Kommentare rein und dann stehst du am Baum der Erkenntnis. Bibelkenner wissen, was am Baum der Erkenntnis passiert ist, oder? Der Menschheit ist das absolut nicht gut bekommen. Es geht immer um die Balance. Zum Glück gibt es auch noch den Baum des Lebens. Habt ihr von dem auch schon mal was gehört? Ich gehe zum Baum des Lebens. Ich gehe in die Gegenwart Gottes. Ich muss vielleicht mal ein bisschen fasten von den Daten und Fakten, denn ich merke, die tun mir nicht wirklich gut, sondern ich werde einfach komisch dabei. Ich fühle mich auch komisch. Ich tanke und kriege neue Kraft, ich kriege neue Power. Der Adler kann dann wieder aufsteigen. Und das ist richtig genial. Und ich kann laufen, ohne schlapp zu werden. Komm doch zum Baum des Lebens. Weißt du, im Leben können wir nicht alles kontrollieren, aber wir können dafür sorgen, dass wir mit einer anderen Geisteshaltung weitergehen. Wir können sagen, für immer ein Opfer? Nein, danke. Ich bin kein Opfer. Amen? Amen. Ich hoffe sehr, dass ich dich heute richtig mobilisiert und motiviert habe, einen anderen Kurs einzuschlagen, gerade in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Wir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Und so möchte ich jetzt gern noch mit uns beten. Jesus, was bin ich froh, dass wir nicht mit dir verloren sind, sondern dass wir mit dir einen irre mächtigen Partner an unserer Seite haben, der mit uns durch dieses Leben gehen will und wird, wenn wir uns dir anvertrauen. Und nicht nur das, sondern du hast für uns das Leben nach dem Leben einer unfassbaren und fantastischen Qualität vorbereitet. Du bist derjenige, der uns das ewige Leben gibt, auf Zeit und Ewigkeit. Und deswegen müssen wir uns auch nicht fürchten oder über unsere Lebenssituation verzweifeln. Du bist da, hast mich im Griff mit meinen Problemen und Herausforderungen. Du hast die Gemeinde im Griff. Du hast das Gospelhaus im Griff, denn du bist deren CEO. Deshalb gehören wir mit dir auch zu den Überwindern und Siegern über alles, was uns Not und Schwierigkeiten macht. Pardon. Ich bin kein Opfer irgendwelcher Umstände oder von Menschen, die mir ans Schienbein treten und mich verletzen. Ich gehe weiter auf dem Weg, den du für mich vorgezeichnet hast, vorgesehen und vorbereitet hast. Ich vertraue dir und bekomme jeden Tag neue Kraft, damit ich fliegen kann wie ein Adler, um eine größere Perspektive zu haben. Falls heute Morgen irgendjemand hier ist, der noch keine tiefe und echte, lebendige Beziehung zum allmächtigen Gott hat, dann ist jetzt diese Gelegenheit gegeben, einen ewigen Bund mit ihm zu schließen. Hab einfach mal den Mut, mit Jesus darüber zu sprechen, in deinen eigenen Worten. Du musst keine auswendig gelernten Gebete runterleiern. Sprich einfach mit ihm, dort, wo du gerade bist. Und gib ihm die Chefposition in deinem Leben. Egal, wie es bisher gelaufen ist, spielt keine Rolle. Ab heute kann es komplett anders werden. Weißt du, diese Entscheidung, die du hier und jetzt treffen kannst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum wiederholten Mal, die hat mein Leben grundlegend und entscheidend verändert. Wenn du Fragen hast und Gebet möchtest, dann komm doch gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst zu mir oder hier in dem Bereich da vorne rechts. Da ist ein Team, die beten gerne mit dir. Und du wirst einen neuen Weg einschlagen. Danke, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt jede einzelne Person berühren möchtest, um sie zu stärken, um aufzubauen, neue Perspektive zu geben, neue Power fürs Leben zu geben. Amen.